Predigen, wir vertrauen auf Gott und stellen uns ihm zur Verfügung. Einer der fünf Sätze, die wir als Gemeindeleitung so formuliert haben in Bezug auf unsere Gemeindesituation. Über diesen Satz wollte ich diese und nächste Woche predigen, kommt auch noch, aber eben nicht heute. Ich habe mich entschlossen, am Küchentisch heute über den Krieg zu sprechen, über den Krieg zwischen Israel und der Hamas und was heißt das eigentlich für uns als Christen? Wie gehen wir damit um? Das Thema ist ja im Moment in allen Medien oberpräsent und wir wissen gerade noch nicht, wie sich das alles weiterentwickelt. Iran droht Israel, die USA verlegen einen zweiten Flugzeugträger ins Mittelmeer. Die Bodenoffensive hat so ein bisschen schon begonnen, aber noch nicht so richtig. Wir wissen noch nicht, wie es weitergehen wird. An vielen Orten in Deutschland gibt es Demonstrationen für Israel, pro Palästina. Und auch hier in Leverkusen erhitzt es die Gemüter. Also hier gab es ja auch Demonstrationen und Mahnwachen. Am Rathaus hat eine israelische Flagge gehangen, die gestohlen wurde. Eine andere israelische Flagge wurde mit Brandspuren irgendwie gefunden. Ich habe auch so ein bisschen in den sozialen Medien mitverfolgt, gerade auch, was hier in Leverkusen passiert. Es wurde fleißig darüber diskutiert, ob man überhaupt Demonstrationen zulassen soll. Und viele Reaktionen lauteten, am besten gar keine Demonstrationen. Weder für Israel noch für Palästina. Sollen die doch da demonstrieren, aber uns geht das alles nichts an. Wie verhalten wir uns als Christen zu alledem? Nun sage ich mal von vornherein, ich bin keiner Ostexperte, ich war noch nicht mal im Land Israel, irgendwie für einen Pastor irgendwie fast ein bisschen peinlich, aber so ist es. Insofern, ich bin da überhaupt gar kein Experte und kann keine politische Deutung der Geschehnisse abgeben. Im Übrigen hat das auf der Kanzel, finde ich, sowieso nichts zu tun. Insofern, das lasse ich alles lieber. Was ich aber tun möchte, ich möchte drei wesentliche biblische Aspekte zu diesem ganzen Konflikt uns bewusst machen. Auch darüber mag man dann gerne diskutieren. Ja, darf man sowieso über alles, was ich auch in der Predigt sage, sage ich hier aber einfach auch noch mal ganz bewusst, ob es jetzt die angemessenen und passenden Aspekte sind und ob man da nicht vielleicht noch mal einen anderen Blick drauf werfen kann und soll, kann man echt drüber diskutieren. Gerne. Aber ich will das doch heute wagen, diese drei Aspekte heute zu benennen. Mein erster biblischer Aspekt, und das ist im Grunde genommen auch der Grund dafür, warum ich heute hier überhaupt darüber rede. Also ich meine, Krieg gibt es ja immer mal wieder. Ne? In Bergkarabach gab es letztens Krieg und der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor nicht vorbei. Und im Jemen und in Syrien schweigen die Waffen auch immer noch nicht. Ja, jetzt aber Israel. Warum ist das für uns Christen ein besonderes Thema? Ganz schlicht, weil die Juden immer noch Gottes Volk sind. Und darum haben wir als Christen ein besonderes Verhältnis zu Israel. Paulus durchdenkt dieses Verhältnis von Heiden, Christen und Juden sehr ausführlich im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11. Und ich zitiere mal ein paar Verse daraus aus Römer 11. Da fragt Paulus, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und gemeint ist hier Israel. Hat Gott sein Volk verstoßen? Da gibt sich selber die Antwort und sagt, das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hatte. Und dann nochmal weiter, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, also die Juden, die das Evangelium ablehnen und Jesus ablehnen. Und Paulus hatte da ja Erfahrung mit, er war selbst ein Feind. So, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott hat immer noch eine besondere Beziehung zu den Juden. Israel ist immer noch sein Volk. Ich betone das, weil das unter Christen durchaus auch mal diskutiert war und nach wie vor ist. Es gibt da so eine Ersetzungstheologie, die da sagt, ja, Israel war das Volk Gottes im Alten Bund, aber jetzt sind wir da, wir Christen, und jetzt sind wir das Volk Gottes und Israel ist es nicht mehr. Wurde auch in freien evangelischen Gemeinden mal vertreten. Aber ganz ehrlich, das passt nicht zu dem, was wir gerade gehört haben. Und ehrlich gesagt wäre das auch sehr gruselig, wenn es so wäre. Denn wie könnten wir dann noch sicher sein, dass Gott zu uns als seinem Volk steht? Und wenn man so die Geschichte der Christenheit sich mal vor Augen hält, was da alle passiert ist, das ist ja auch höchst gruselig. Ja, ob in den Kreuzzügen in der Zeit der Reformation als Täufer hingerichtet wurden, also so Leute wie wir halt, wurden hingerichtet von evangelischer Seite. Ob im Dritten Reich oder heute, wenn die russisch-orthodoxe Kirche vorbehaltlos hinter dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine steht. Und. Was haben Christen, die sich zu Jesus bekennen, nicht alles auf dem Kerbholz? Wen könnte es da wundern, wenn Gott sagen würde, naja komm, also ich habe euch mal erwählt, aber bei dem ganzen Mist, den ihr verzapft habt, ist jetzt mal vorbei. Tut er aber nicht. Gott hat in Jesus Christus einen Bund mit uns geschlossen und hält uns die Treue und auch seinem ersten Volk, den Juden, hält Gott die Treue und lässt es nicht fallen. Israel ist immer noch Gottes Volk. Und er sagt zum Beispiel durch den Propheten in Sacharja, Kapitel 2, Vers 12, denn so spricht der Herr Zebaoth, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Starker Satz. Stell dir vor, dein Sitznachbar macht mal eben so ein bisschen und toucht mal in Richtung deines Auges. Was machst du? Versuchst das abzuwehren und wenn dir das nicht gelingt, sagst du, sag mal, hast du noch alle? Was ist denn das für ein Ding? Taste nicht meinen Augapfel an. Ja, und Gott sagt, Israel ist mein Augapfel. Und wer sich daran vergreift, bekommt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Heißt das nun, dass wir als Christen zu allem Ja und Amen sagen sollen, was der Staat Israel, seine Regierung, sein Militär machen? Natürlich nicht. Ehrlich gesagt bin ich nun wirklich kein begeisterter Anhänger der derzeitigen israelischen Regierung unter Netanyahu. Und wenn Israel die Menschenrechte missachtet, wenn Israel jetzt in blinder Rache zurückschlagen sollte, dann können und sollen wir als Christen das genauso kritisieren wie bei allen anderen Staaten auch. Es gibt manchmal so unter Christen so ein, alles was Israel macht, ist toll. Nee, macht die Bibel nur wahrlich auch nicht. Ne, lest mal, gerade die Propheten des Alten Testamentes, was da der israelischen, der jüdischen Regierung ins Stammbuch geschrieben wird. Das wird kräftig kritisiert, na sicher, und das können und sollen wir auch machen, da wo Unrecht geschieht. Und trotzdem ist das erstmal so eine Grundlinie, an der wir festhalten als Christen. Israel ist und bleibt Gottes Volk, das Gott liebt und zu dem Gott eine besondere Beziehung hat. Und wenn wir als Christen auf Israel schauen, dann muss das immer unseren Blick mitprägen. Und wir tun gut daran, für Israel zu beten, es zu segnen und entschlossen gegen Antisemitismus einzutreten, denn ja, sie sind immer noch Gottes Volk. Zweiter Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, Täter sind Täter und Opfer sind Opfer. Ihr habt es mitgekriegt, was letzte Woche passiert ist. Hamas-Terroristen sind in Israel eingedrungen und haben völlig wahllos Zivilisten getötet. Hunderte über 1000 ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die offizielle Opferzahl. 150 Personen wurden entführt. Nun gibt es Menschen, die sagen, ja, man muss aber doch beide Seiten sehen. Und dieser Satz ist ja meistens wahr. Meistens gibt es irgendwie so auch zwei Seiten, die man sehen muss. Aber es stimmt halt auch nicht immer, ne? Wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt und sie dann rausreden will mit, sie hat aber auch einen kurzen Rock angehabt, dann passt das nicht. Nein, das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Täter sind Täter und Opfer sind Opfer. Oder vielleicht noch besser, wenn man sagen würde, ja, so im Konflikt zwischen Nazis und Juden muss man doch auch beide Seiten sehen. Nein, muss man nicht. Wenn Hamas-Terroristen wahllos israelische Zivilisten töten, Männer und Frauen, Babys und Jugendliche und alte Menschen, wenn sie Frauen vergewaltigen und noch die Leichen schänden, muss man nicht beide Seiten sehen. Täter sind Täter und Opfer sind Opfer. Jetzt hat Israel Vergeltung angekündigt. 1 Million Palästinenser im Gazastreifen sind aufgefordert, Gaza-Stadt zu verlassen. Es sieht nach einer massiven Bodenoffensive aus. Noch viel mehr Menschen werden sterben, auch viele Zivilisten bei den Palästinensern. Und natürlich wird auch da Unrecht geschehen. Auch das muss man ganz realistisch betrachten. Und trotzdem besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem, was Israel tut und was die Terroristen getan haben. Man muss sich ja mal nur vor Augen halten, was würde die Hamas tun, wenn sie die militärischen Möglichkeiten hätte, die Israel hat? Sie würden versuchen, den Holocaust zu Ende zu führen. Das haben sie jetzt gerade getan. Sie haben wahllos Menschen getötet, einfach nur, weil sie Juden sind. Und sie würden niemanden warnen und niemanden auffordern, sich in Sicherheit zu bringen. Wenn man mal so die Dokumente der Hamas sich anschaut, was sie schon vor 35 Jahren veröffentlicht haben, da kickt man nur das Gruseln. Ja? Charta der Hamas 1988, Artikel 7. Der Prophet Mohammed, Gott segne ihn und schenke ihm Heil, sprach: Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Stämmen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen: O Muslim, o Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Erklärtes Ziel der Hamas ist die Beseitigung des Staates Israel durch Krieg. Da gibt es keinerlei Spielraum für Verhandlungen, auch das kann man alles nachlesen. In der Charta der Hamas ist es auch weiter. Die Palästina-Frage kann nur durch den Dschihad, den Heiligen Krieg, gelöst werden. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose Zeitvergeudung, frevelhaftes Spiel. Kann man alles schön nachlesen. Insofern nein. An dieser Stelle muss man sagen, jetzt muss man mal nicht zuerst mal beide Seiten sehen. Aber gibt es nicht auch unschuldige Opfer auf Seiten der Palästinenser? Natürlich gibt es die. Natürlich. Und unser Mitgefühl sollte nicht nur den Israelis gelten, die Menschen verloren haben, sondern genauso Palästinensern, die ohne es zu wollen in diesen Krieg reingezogen werden, Menschen verlieren, ihr Hab und Gut jetzt komplett verlieren. Und natürlich unterstützen nicht alle Palästinenser den Kurs der Hamas. Natürlich gibt es auch da Menschen des Friedens. Und natürlich können auch jetzt israelische Soldaten, das israelische Militär zu Tätern werden. In blinder Rache, natürlich. Und trotzdem ist es erstmal wichtig, auch daran festzuhalten, Täter sind Täter, Opfer sind Opfer. Glauben wir nicht den Lügen einer Terrororganisation wie der Hamas, die sich selbst jetzt als Opfer darstellen will. Und wenn ich da nochmal in die Bibel gucke, das ist ja so eines der Kennzeichen des Bösen, die Lüge. Die Lüge, die Täter zu Opfern macht und Opfer zu Tätern und die Wahrheit auf den Kopf stellt, macht die Bibel nicht. Na, da ist Schuld, Schuld, da ist Böses, Böse, da sind Feinde, Feinde. Punkt. Nur mal Psalm 94, Herr, wie lange sollen die Frevler, frohlocken? Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Weisen. Ist hier übrigens gesagt über Frevler aus dem Volk Israel. Ne? Interessant. Und schon beim ersten Mord der Bibel sagt Gott zu Kain, der seinen Bruder Abel ermordet hat: Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Da sagt Gott nicht, oh, man muss jetzt aber auch erstmal beide Seiten sehen. Abel war ja auch nicht und so. Sagt Gott nicht. Nein, das vergossene Blut schreit zum Himmel. Und das Blut der ermordeten Israelis schreit auch zum Himmel. Täter sind Täter. Und sie haben die Wahl, ob sie Täter sein wollen oder nicht. Und Opfer sind Opfer und sie haben keine Wahl. Lassen wir uns nicht verwirren. Ein dritter biblischer Aspekt. Es gibt einen Bibelvers aus der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, 25, der mich je länger, je mehr bewegt. Und der, wie mir scheint, auch jetzt eine wichtige Warnung ist in unserer Zeit. Da sagt Jesus in Vorausschau auf die Zeit nach ihm: Und weil die Missachtung des Gesetzes Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Weil die Missachtung des Gesetzes Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Was macht unseren Glauben aus? Was ist so ein Kernwert unseres Glaubens? Liebe. Die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und diese Liebe, die Gott zu uns hat, diese will Kreise ziehen, hin zu anderen Menschen, zuerst zu Gott und dann auch zu anderen Menschen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So sagt Jesus, ist das höchste Gebot. Und Jesus sagt sogar, Lukas 6, 27, 28, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Liebe ist der Kern unseres Glaubens, die Liebe, die Gott zu uns hat und die wir weitergeben. Und nun sagt Jesus diese Warnung, so würde ich es jedenfalls auffassen, nicht als so ein ist halt so und kann man nichts gegen machen, sondern eine Warnung, passt auf, dass euch das nicht widerfährt. Weil die Missachtung des Gesetzes Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das ist so ein, je schlimmer es wird, je mehr Böses geschieht und von Menschen getan wird, desto leichter passiert das natürlich. Dass die Liebe in uns erkaltet und dass sogar Hass daraus wird. Das ist die Gefahr, in der wir stehen. Und ja, wenn man jetzt mal so in den Medien guckt, welche Sprache wird da gesprochen, dann ist das an vielen Stellen jetzt schon eine Sprache des Hasses. Nachvollziehbar, menschlich gesehen, und doch sollten wir uns nicht davon anstecken lassen. Ich sage mal nur, der israelische Verteidigungsminister Gallant hat diese Woche gesagt, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Das ist Sprache des Hasses. Das ist Sprache der Entmenschlichung. Das ist eine Sprache, die Menschen ihrer menschlichen Würde berauben will, um sie zu erschießen, wie der Jäger das Wildschwein erschießt. Das sind Tiere, keine Menschen mehr. Stimmt aber nicht. Nein, wir müssen von der Bibel her sehr deutlich widersprechen und sagen, nein, es sind und bleiben Menschen, die ihre menschliche Würde haben und ihre menschliche Verantwortung. Die Terroristen der Hamas sind keine Tiere, sondern Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben und dafür verantwortlich sind. Ja. Und als Christen hoffen und beten wir nicht dafür, dass das israelische Militär alle Hamas-Terroristen erwischt und erschießt. Dafür beten wir nicht. Sondern wir beten um Frieden. Wir beten um Einsicht und Umkehr. Wir beten um Versöhnung, selbst für Feinde. Wir beten um Beistand und Trost für die Opfer und Hinterbliebenen auf beiden Seiten. Wir beten für Gerechtigkeit und Wahrheit. Dafür stehen wir. Achten wir auf unser Herz, dass wir uns nicht anstecken lassen vom Hass, sondern weiter Liebe leben. Und ich sage das einfach auch mal so, auch in Bezug auf andere Konflikte. Ist mir gerade diese Woche noch mal aufgestoßen, als ich gelesen habe, irgendwie neuer russischer Angriff auf, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt. Und dann standen da von 100 Panzern, die zerstört wurden von der Ukraine und 1000 Soldaten, die auf russischer Seite verloren gegangen sind. Man muss mal auf diese Sprache achten. In diesen Panzern saßen Menschen. Die sind jetzt tot. Und die sind auch nicht verloren gegangen. Was verloren ist, kann man wiederfinden. Die sind tot. Ja, so ist es. Lassen wir uns von dieser Sprache des Hasses und der Entmenschlichung nicht anstecken, sondern benennen wir die Dinge, wie sie sind. Und auch wenn ich da sagen würde, ja, die Ukraine hat alles Recht, sich zu verteidigen, sterben immer noch Menschen auf beiden Seiten. Und sie verdienen unser Mitgefühl. Die Menschen selbst, die sterben oder verletzt werden, oder die, die zurückbleiben. Lassen wir uns nicht anstecken von der Sprache des Hasses, sondern lieben wir weiter Liebe. Das ist unser Auftrag. Amen. Ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es auch zum Schluss nochmal, man mag über manches diskutieren und das soll auch so sein. Nicht alles, was ich gesagt habe, ist vielleicht der richtige Aspekt und der richtige Blickwinkel. Und wenn ihr den Eindruck habt, da möchte ich nochmal was zu sagen, kommt auf mich zu oder diskutiert es miteinander. Aber jetzt wollen wir vor allem erstmal miteinander beten. Für die Situation in Israel und im Gazastreifen. Ich lade dazu ein, zu einer Gebetsgemeinschaft. Lasst uns beten für Frieden, lasst uns beten für Versöhnung, lasst uns beten für Gerechtigkeit. Und lasst uns diese Gebetsgemeinschaft dann gemeinsam beschließen mit den Worten des Vaterunsers. Wir beten miteinander. Ja, Vater im Himmel, wir kommen zu dir, auch mit unserer eigenen Angst. Wir wissen nicht, was daraus jetzt weiter werden wird und welche Rückwirkungen das auch auf unser Land hat, ob nicht ein Flächenbrand daraus wird. Wir kommen zu dir mit unserer Angst und bitten dich darum, dass du gnädig eingreifst und dass du wieder alle menschliche Möglichkeiten Frieden schaffst. Wir bitten dich darum, dass kein noch größerer Krieg daraus wird und der Westen gegen die islamischen Länder oder was auch immer daraus alles werden mag. Greif du ein, schenk du den Verantwortlichen auf allen Seiten Weisheit und auch wirklich den Wunsch nach Frieden ins Herz. Wir beten für die, die jetzt wirklich unfassbare Schuld auf sich geladen haben und sich beteiligt haben an diesen Massakern. Es sind Menschen, die von dir geschaffen sind, die von dir geliebt sind, auch wenn sie Furchtbares getan haben. Und wir beten um die Gnade der Umkehr für sie, dass sie aufwachen und merken, was sie da getan haben. Wir hören das immer wieder von muslimischen Menschen, dass du ihnen im Traum begegnet bist und sie dich, Jesus, erkannt haben. Ja, schicke deine Träume, damit Menschen aufwachen und sich ihrer Schuld stellen. Und so lasst uns noch gemeinsam beten mit den Worten des Vaterunsers. Und ich bitte dazu, aufzustehen, soweit möglich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Und der Gott des Friedens mache uns fähig zu allem Guten, zu tun seinen Willen. Er bewirke in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.